Kale, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
Ja, servus und hallo zu einer weiteren Ausgabe der Football KO Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist wie immer Sascha und heute sind wir wieder in unserem Lieblingsnachbarland unterwegs in Österreich. Unser heutiger Gast, wie würde man jetzt in Deutschland sagen, genießt gerade sein freies Leben. aber was er gerade macht, erfahrt ihr jetzt. Stell dich doch am besten mal vor. Hi Simon.
Ja, hallo. Danke für die Einladung erstmal. Ich bin der Simon Pökel. Ich bin 29 Jahre alt. Bin seit jetzt 12 Jahren Profifußballer und war die letzten 5 Jahre in Linz beim FC Blau-Weiß Linz. Die letzten 3 Jahre davon in der ersten österreichischen Liga und momentan auf Vereinssuche.
Ja, perfekt, perfekt. Kurz und bündig. Aber jetzt meine Frage, was macht ein vereinsloser Fußballer im Moment?
Ja, also tatsächlich Mannschaftstraining, weil in Österreich gibt es eine Initiative über das Arbeitsmarktservice für uns vertragslosen Fußballer, wo wir am ÖFB-Campus trainieren können und die Möglichkeit haben, mit den anderen und einem Profitrainer oder beziehungsweise einem Trainerteam ja, Mannschaftstraining zu absolvieren, um, wenn dann der Zeitpunkt gekommen ist, für einen neuen Verein topfit dorthin zu starten.
Das ist natürlich mega cool. Ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass du sagst, ja, ich chill gerade auf Mallorca und ruhe mich mal aus nach so vielen Wochen. Hatte ich auch schon. Da hat mal einen deutschen Fußballspieler, der in dem Zeitpunkt der Aufnahme vereinslos war und gerade Urlaub auf Mallorca gemacht hat während der Aufnahme.
Ja, also ich glaube, vor allem die ersten Wochen hat man da schon auch Zeit für, dass man auch mal abschaltet und trotzdem nach einer langen Saison seinen Urlaub genießt. Ich glaube, das ist schon auch wichtig. Aber ja, ich bin froh, dass es auch diese Option natürlich gibt. Man kann trotzdem mit anderen Profispielern auf sehr gutem Niveau trainieren, hat dort auch perfekte infrastrukturelle Voraussetzungen und ja, ich glaube, dann ist schon einfacher auch der Einstieg wieder ins Mannschaftstraining und überrumpelt einen wahrscheinlich nicht so, wie wenn man von Null auf wieder starten müsste.
Ja klar, definitiv, definitiv. Wir können jetzt, wie bei ja eh gerade sind aktuell, über die abgelaufene Saison mal kurz reden, die leider nicht so erfolgreich war am Ende des Tages. Wie du ja gesagt hast, Blau-Weiß Linz ist nach dem Aufstieg vor 3 Jahren eben 3 Jahre souverän in der Liga geblieben. Ich glaube sogar 1 Jahr in der Meisterrunde, wenn ich mich nicht alles täuscht. Aber jetzt kam dann der bittere Abstieg. Wie bist du bzw. ihr als Team damit umgegangen?
Ja, wie du schon erwähnt hast, wir haben den Aufstieg zusammen gefeiert. Die Mannschaft ist dann ziemlich zusammengeblieben, haben dann im ersten Jahr eigentlich für einen Aufsteiger sehr souverän den Klassenerhalt geschafft. Im zweiten Jahr haben wir es dann, wie du auch erwähnt hast, es in die Meistergruppe geschafft, also in die Top 6. Das war für den Verein natürlich überragend. Und die letzte Saison war ja leider sehr turbulent. Sind viele Dinge, glaube ich, zusammengelaufen. Ja, als Mannschaft ist natürlich immer auch enttäuschend, weil wir von der Gruppe eigentlich eine gute Mannschaft waren und von der Qualität hätte es eigentlich reichen müssen, dass wir die Liga halten. Aber im Fußball spielen ja trotzdem immer viele Faktoren mit und da lief leider einiges ja gegen uns oder einfach nicht so gut. Und für einen selber ist es natürlich ja auch immer enttäuschend, weil man will immer erfolgreich sein. Ich glaube, man spielt Fußball, um Spiele zu gewinnen. Und das macht dann am Ende auch am meisten Spaß, weil das Verlieren ist dann doch eher die nicht so schöne Seite dran. Leider konnten wir es dann am Ende auch nicht abwenden. Aber ich denke, es geht immer weiter und auch aus diesen Erlebnissen kann man natürlich auch viel lernen und viel mitnehmen für weitere Stationen.
Ja, definitiv, definitiv. Und ihr habt ja auch alles versucht, um in der Liga zu bleiben. Ich habe es ja wenig verfolgt hier aus Nürnberg. Vor allem, ihr habt ja auch den Trainer gewechselt und da kam ja ein alter Bekannter von unserer Seite aus Nürnberg. Also er war ja auch mal in Nürnberg, das meine ich damit, der ja. Michi Kölner. Und es sah ja eigentlich relativ gut aus, wenn man sich die Interviews angehört hat, ihr als Mannschaft. Also eigentlich war ja alles perfekt für diesen Kampf, aber am Ende hat es ja leider nicht gereicht.
Ja, ich glaube, wir haben schon einige Ja, wir haben in der Hinrunde einfach sehr viel liegen lassen, würde da aber auch gar nicht auf den vorherigen Trainer irgendwie negativ eingehen, weil wir es als Mannschaft einfach in den entscheidenden Situationen nicht auf den Platz gebracht haben. Wir haben teilweise sehr, sehr gute Spiele in der Hinrunde gehabt, aber ja, die Schlüsselmomente in den Boxen, in der offensiven Box und defensiven Box schlecht verteidigt oder schlecht fertig gespielt oder nicht gut abgeschlossen. Und ja, dann hast du die Spiele, wo du eigentlich auf Augenhöhe bist oder vielleicht sogar überlegen bist, nicht auf deine Seite ziehen können. Da haben wir einfach zu viel liegen gelassen. Und ja, gegen Ende hin kam dann auch ein sehr guter Endspurt. Dadurch hatten wir auch im letzten Spiel die Möglichkeit, mit einem Sieg eigentlich gegen den direkten Konkurrenten dann in der Liga zu bleiben. Aber ja, das war dann wahrscheinlich auch unter dem Trainer mit einer der schwächsten Leistungen als Mannschaft leider. Und ja, konnten uns dann am Ende auch nicht genügend wehren und ja, so nahm es dann leider seinen Lauf.
Ja, ich habe nämlich gerade die Tabelle offen, wie du schon sagst. Am Ende war es echt knapp. Am Ende waren es echt nur 3 Punkte. Ihr hattet beide minus 12 Tordifferenz. Also heißt, hättet ihr das nun gewonnen am Ende, wärt ihr punktgleich und hättet ein oder zwei Tore, je nachdem wie viel ihr Differenz gewonnen hättet, das bessere Torverhältnis und wärt am Ende des Tages in der Liga geblieben. Also so knapp habe ich das schon lange nicht mehr gesehen.
Ja, das war natürlich sehr schade, weil, wie gesagt, wenn man dann eigentlich sich so gut hinarbeitet wieder und die Chance wieder hat, dass man in einem Spiel das machen kann, das war dann wirklich wie so ein Finale. Und dann bringt man es leider nicht drüber, dann schmerzt das wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr, wie wenn man jetzt chancenlos gewesen wäre und die letzten 3 Spieltage um gar nichts gegangen wäre. Aber ich glaube, man kann auch mitnehmen, dass wir es trotzdem geschafft haben, dass es überhaupt wieder so spannend ist. Und ja, es hat nicht sein sollen, würde ich da mal sagen.
Ja, würde ich auch so sagen. Also ich wie ich in meinem Podcast ja auch ab und an mal private Anekdoten raushaue oder von meiner Fußball, von meinem Verein, das war ja genauso. Wir hatten bis zum letzten Spieltag die Chance, die Klasse zu halten oder zumindest in die Relegation zu kommen, aber an dem letzten Spiel, es hat einfach nicht sein sollen. Dadurch sind wir direkt abgestiegen und so wie du jetzt auch sagst, am Ende des Tages hat es einfach nicht sein sollen, dass ihr die Liga haltet. Und jetzt ist halt der Neuaufbau für Linz. In der zweiten Liga, aber ohne dich. Hast du die Entscheidung getroffen, den Vertrag nicht zu verlängern, oder kam der Verein auf dich zu?
Also für mich persönlich war es eigentlich klar, dass ich da in der zweiten Liga nicht mitgehe. Also einfach auch, weil ich jetzt trotzdem 5 Jahre dort war. Ich glaube, es ist schon sehr schön, wenn man lang bei einem Verein ist. Aber ich glaube, dass man dann auch merkt, wenn man auch gern mal wieder was Neues sehen wird. Plus auch die private Situation. Ich glaube, da haben wir viele Punkte dafür gesprochen, auch dass ich selbst auch ein neues Abenteuer will. Und deswegen hat es eigentlich auch dann dahingehend auch keine Gespräche mehr gegeben, weil ich glaube auch mit dem Sportdirektor da schon davor eigentlich gute Gespräche hatte, wo es für ihn dann auch relativ klar war. Und ich glaube, dann ist es auch gut, wenn das relativ früh auch dann so feststeht, würde ich mal sagen.
Ja klar, definitiv. Und wie du ja schon auch angesprochen hast, die private Situation ist ja auch mit drin. Und ich weiß ja, vor ein paar Wochen, also vor ein paar Folgen, war deine Partnerin ja zu Gast. Und was ich da mitbekommen habe, ist sie jetzt auch vertragslos. Geht's vielleicht in die gleiche Richtung bei euch beiden?
Ja, genau. Also das wäre natürlich das Ziel. Da schauen wir schon auch danach, dass es im besten Fall dann so ist, dass wir so nah wie möglich aneinander spielen. Es ist nicht immer so einfach, würde ich jetzt mal sagen, dass man das so zusammen dann hinkriegt, dass es dann wirklich ganz, ganz nah beieinander ist. Aber wir schauen natürlich drauf und sind auch Kriterien, die natürlich da mit reinspielen. Aber ich denke, da findet man dann immer eine Lösung und wenn es passt, dann passt. Und dann kriegt man auch alles hin.
Ja klar, definitiv, definitiv. Habt ihr jetzt ja auch mitbekommen mit Wien und Linz. Wobei ich glaube, von den Kilometern her ist es gar nicht so weit entfernt. Aber dafür hast du ja Dienstag einen Marathon hingelegt mit Innsbruck, Linz und Wien.
Ja, heute ist auch derselbe Weg retour wieder von Wien nach Linz und nach Innsbruck. Es ist leider momentan wirklich mühsam, weil dieses Camp ist natürlich mega, dass es das gibt, aber das ist in Wien. Meine Wohnung ist in Linz, die ich jetzt in Linz hatte. Da muss ich noch alles ausräumen, ausmalen, putzen etc. für die Wohnungsübergabe. Und wohnen tun wir halt eigentlich, oder ursprünglich sind wir beide aus Tirol, ich aus Innsbruck, sie aus Seefeld. Und da sind wir halt, wenn frei ist, sind wir halt dann schon zu Hause. Und dann sind die Wege leider schon etwas hart. Also ich glaube, momentan sitzen wir mehr im Auto, als wir sonst was machen. Das ist mühsam, aber gehört zu der Situation einfach dazu.
Ja,
Muss man
klar.
dann auch so annehmen.
Ja, freilich. Vor allem, aber man denkt halt, jetzt ist man vereinslos, jetzt hat man weniger Reisen vor sich. Und zack, jetzt hast du noch mehr Reisen, als wenn du im Verein spielst.
Ja, also ich freue mich schon wieder, wenn es im Verein ist, dann fährst einfach nur zum Spiel und dann war's das. Dann muss man nicht unter der Woche zwei, dreimal rumfahren. Dann reicht das Auswärtsspiel und eh meistens nur alle 2 Wochen. Von dem her freue ich mich da auch schon wieder drauf, wenn da ein bisschen Ruhe einkehrt.
Glaube ich, bevor wir in den zweiten Teil starten, es gehen ja Gerüchte rum, dass der FC Wacker Innsbruck, der deine Karriere Start war, wo wir dann gleich drüber sprechen, wieder Interesse an dir hat. Aber du meintest ja gerade, in die zweite Liga gehst du nicht mit. Also ist dieses Gerücht nur ein Gerücht, oder? Oder willst du da nicht offen drüber reden?
Nein, also ich glaube, ich muss dazu sagen, dass jetzt einfach, ich denke, mein Weg bei Blau-Weiß war dann einfach irgendwann zu Ende. Ich glaube, das war jetzt nicht mal unbedingt ligaabhängig. Ich habe auch davor schon nachgedacht, einfach weil die Karriere im Fußball ja doch begrenzt ist und man ja nicht, sage ich jetzt mal, 30 Jahre Zeit hat, um viel verschiedene Sachen zu sehen. Und ich denke, das ist trotzdem auch was Schönes am Fußball, dass man rumkommt, wo man normalerweise vielleicht nicht so rumkommen würde, wenn man normal arbeiten gehen würde. Und das war eigentlich der Grund, warum ich jetzt dann auch gesagt habe, zweite Liga würde ich nicht mitgehen, aber zu FC Wacker, da gab es tatsächlich eigentlich gar keinen Kontakt. Ich glaube, das war ein Gerücht von der Zeitung, von der Tiroler Tageszeitung. Da war aber nichts dran. Ich habe mit dem Trainer von Wacker 5 Jahre oder 4 Jahre noch zusammengespielt. Hör mich auch jetzt noch einige Male immer wieder mal mit ihm und mag den gern, wir verstehen uns super, aber es war eigentlich nie, also weiß nicht, ob es für sie mal ein Thema war, aber es war jetzt nie im Raum und gab eigentlich diesbezüglich auch keinen Kontakt.
Ja, okay. Aber dann bin ich, drücke ich dir jetzt mal von Nürnberg aus die Daumen, dass du bald wieder offiziell unter Vertrag stehst. Und jetzt würde ich sagen,
Dankeschön.
starten wir den zweiten Teil. Und der zweite Teil, wie du ja schon sagst, du kommst aus Innsbruck, bist auch gebürtiger Innsbrucker. Und deine Karriere hast du 2005 beim FC Wacker Tirol / FC Wacker Innsbruck gestartet. Kannst du dich noch erinnern, wie alles angefangen hat?
Ja, kann ich schon. Also es war so, ich wollte immer schon Fußball spielen dann. Und ja, mein Papa hat dann zu mir halt immer gesagt, weil er sich, wo er recht jung war noch, hat er sich eigentlich schwer verletzt beim Fußballspielen und war da halt schon so, ja, ist er nicht so der größte Fan von. Und er wollte halt nie, dass ich so bei uns direkt am Sportplatz daneben spiele, weil das war dann schon eher so ein bisschen gröber und da dachte er auch, nee, nicht, dass da was passiert. Und dann musste ich da schon kämpfen, dass ich mal Fußball spielen darf und habe immer bei der Oma im Garten gespielt mit meiner Schwester, meinem Cousin. Und ja, dann habe ich es irgendwann geschafft, dass ich ihn überzeugt habe, dass ich ja Fußball spielen darf, aber unter einer Bedingung, die hat er aufgestellt, nämlich wenn dann nur bei Wacker Innsbruck, weil es der beste Verein ist und dort weiß er, es würde passen. Dann habe ich gesagt, ja, okay, kein Problem. Und dann musste ich da ein Probetraining absolvieren und ich habe davor nur im Garten gespielt, deswegen ich hatte jetzt nicht die riesen Technik-Schulung davor und war aber koordinativ, weil meine Eltern mit mir sehr viel verschiedene Sportarten gemacht haben, immer schon. Und meine Schwester natürlich, also wir waren immer unterwegs, haben alles Mögliche ausprobiert und ja, dadurch war ich ja von der Koordination und Athletik halt so gut, dass der Trainer sagte, nee, nee, das mit dem Ball kriegen wir auch noch hin. Und dann, ja, habe ich dort bleiben dürfen. Die haben mich dann genommen. Ich weiß nicht, ob mein Papa da froh war oder er sich gedacht hat, ah, ist jetzt nicht so optimal gelaufen. Aber so bin ich dann dazu gekommen und dann ist relativ schnell gegangen, dass dann, ja, sich das auch fußballerisch dann eigentlich gut entwickelt hat. Und ja, so waren die Anfänge. Also da kann ich mich schon noch gut erinnern, weil ich ja auch nicht mehr ganz so jung war. Da war ich ja schon 8.
Ja, schon klar, aber ich meine, normalerweise fängt man im Dorfverein an oder im Nachbarort an und du hast dir halt gedacht und dein Papa, ja, wenn du schon Fußball spielst, dann startest du halt gleich bei einem der traditionsreichsten Vereine Österreichs, also Wacker hat ja eine große Tradition und fang halt gleich beim Profiverein in der Jugend an.
Ja, also ich glaube, das war so die Bedingung von meinem Papa, weil er sich gedacht hat, ja, wenn es funktioniert, okay, dann soll es so sein. Und die Chancen waren jetzt eher nicht so da, dass es funktioniert. Und dann wäre das vom Tisch gewesen mit dem Fußballspielen. Ja, ich glaube, das war mehr von ihm so die Bedingung, dass er weiß, ja, wenn es dort klappt, dann ist es für ihn okay. Und sonst ist es zumindest mal wieder ein halbes Jahr vom Tisch. Aber ich bin froh, dass es dort funktioniert hat und dass die mich auch genommen haben. Und ich glaube, das war auch nicht selbstverständlich, weil natürlich die anderen waren schon technisch, die hatten davor schon 4, 5 Jahre gespielt. Die meisten fangen ja doch an mit 4, 5. Ich bin dann mit 8 daherkommen. Und ja, die Fußballschule in Omasgarten war dann wahrscheinlich doch nicht die beste, aber habe mich dann schnell angepasst und dann war das schon okay.
Und es hat ja am Ende des Tages auch gelangt, weil du warst 6 Jahre dann in der Jugend bei eben Wacker Tirol, Wacker Innsbruck und bist dann in die Akademie Tirol gewechselt. Und wie ich ja von den ganzen anderen Jungs aus Österreich und Mädels gehört habe, die Akademie ist halt so ein Jugendinternat, wo dann die ganzen Talente aus ganz Tirol zusammenkommen, oder?
Ja, genau. Also das ist eigentlich so die Besten vom Jahrgang aus dem Bundesland. Eigentlich jedes Bundesland hat solche Akademien, nur bei anderen Bundesländern heißen die halt zum Beispiel Bull Salzburg schon oder auch Sturm Graz, die haben die Akademien und in Tirol ist eben die Akademie Tirol und das sind die Besten aus jedem Jahrgang und da bin ich schon ein Jahr früher, also mit den ein Jahr Älteren bin ich schon reinkommen, was natürlich auch extreme Wertschätzung damals war und mich natürlich auch mega gefreut hat und so bin ich dann auch zum Glück in diese Akademie gekommen, weil da hat man dann schon die beste fußballerische Ausbildung, die man in Tirol haben kann.
Ja klar, und dann konntest du dir auch selber sagen, schau her, Papa, du wolltest mich nicht Fußball spielen lassen, hast gesagt, nur bei Tirol, ich hab's geschafft und jetzt bin ich beim besten, mit den besten Jungs zusammen vom Jahrgang und warst da ganze 3 Jahre. Wie war da denn die Umstellung vom Jugendfußball auf einmal mit den Besten von ganz Tirol zusammen zu sein?
Ja, es war eigentlich von dem her ganz in Ordnung, weil man hat vor dieser Akademie gibt es schon so eine Art Auswahl, da hat man immer wieder, alle 2 Wochen hat man so Spiele, auch gegen andere Bundesländer und da war ich auch schon dabei und bei Wacker Innsbruck in der Jugend hatten wir schon sehr, sehr gute Jungs dabei vom Jahrgang, also da hatten wir meistens eh schon die Besten dabei, deswegen war diese Umstellung dann nicht so extrem. Ich glaube, die größte Veränderung ist einfach, dass es dann noch professioneller ist, dass es dann schon wirklich dieser Leistungssport ist und nicht mehr der Jugendfußball an sich. Du wirst dann auch mehr an der Leistung und den Ergebnissen gemessen, während du bei Wacker Innsbruck, wir haben jedes Spiel gewonnen, manchmal gegen Dorfvereine gewinnst du dann 20-0. Und in der Akademie spielst du dann auf einmal gegen Red Bull Salzburg, wo halt Top-Jungs dabei waren, teilweise schon Jungs, die auch ja, von Salzburg gekauft worden sind im jungen Alter. Und da war einer, Ante Čorić zum Beispiel, den haben die sehr jung gekauft. Dann spielst du gegen die Spieler und wirst halt jedes Wochenende wirklich gefordert. Und ich glaube, das ist die größte Umstellung, dass dann schon wie so ein kleiner Profibetrieb eigentlich losgeht.
Definitiv, definitiv. Und wie bist du da mental umgegangen? Ich meine, du warst ja trotzdem noch relativ jung und ich hatte in der letzten Folge mit meinem Spieler das Gespräch, auch dieser mentale Druck schon im Jugendalter war damals verdammt hoch, weil damals gab es ja auch nicht die Psychologen wie heutzutage. Wie bist du damals mit diesem mentalen Druck vor allem umgegangen?
Ja, ich glaube rückblickend, ich habe mir da gar nicht so viel Gedanken gemacht, weil auf der einen Seite nicht so die Zeit, weil ich habe dann eben ja auch die Schule normal gemacht und meistens war Schule, Training, bisschen Hausübung, wenn überhaupt, dann am nächsten Tag dasselbe wieder. Wir hatten auch einen Mentalcoach auf der Akademie, muss ich schon sagen. Ich habe das aber nie so gern gemacht, also ich wollte diese Gruppenmeetings da nicht so gern haben, weil ich finde, da ist man dann meistens eh nicht so offen oder viele nicht, ein paar schon. Aber vom Druck her, ich glaube, ich hatte einfach damals nicht so viel nachgedacht. Und damals, also wo ich da in der Akademie war, da war das noch nicht so extrem mit den Videoanalysen. Du wurdest einfach mehr auf dem Gefühl des Trainers bewertet. Und ich glaube, das ist jetzt der Unterschied zu den Jungs jetzt in den Akademien, die haben diese GPS-Tracker. Das ist schon extrem, weil du hast da schon den Druck, du musst genug laufen, du musst schnell genug sein, intensiv genug am Weg sein, weil das wird alles angeschaut. Dann musst du die Videoanalysen durchstehen. Ich glaube, bei uns früher, wenn du eine schlechte Aktion hattest, die taktisch vielleicht auch schlecht war, hattest du auch mal Glück unter Anführungszeichen und der Trainer hat es vielleicht gar nicht gesehen oder nicht wahrgenommen. Und dann bekamst du nicht jede Woche eine drüber, weil ich glaube, das ist jetzt schon anders vom mentalen Zugang durch die Professionalisierung, dass du immer mehr darauf gedrillt wirst, dass das alles perfekt ist. Du musst eigentlich als 15-Jähriger taktisch und dann auch in der Ausführung technisch schon so am Top-Level sein. Sonst hörst du wahrscheinlich jede Woche, ja, das muss besser werden, das muss besser werden. Und bei uns früher war es schon noch sehr viel einfach Fußball spielen. Ich glaube, da habe ich auch gute Trainer gehabt, die da einen guten Zugang hatten für Kinder und Jugendliche. Und deshalb, wenn ich zurückdenke, war der Druck gar nicht so extrem. Ich glaube, das kam bei mir dann mehr, wo ich dann zur ersten Mannschaft hochgezogen wurde bei Wacker Innsbruck.
Ja, perfekt. Aber dann ist es ja, wie du auch schon sagst, auch unterschiedlich. Dann ist es schon mal gut, dass da vielleicht in der Zeit oder wo du es erlebt hast, der mentale Druck nicht so hoch war, wie ist wahrscheinlich, wie du sagst, auch mit den Videoanalysen, sondern dass damals wahrscheinlich echt nochmal eher auf den fußballerischen Akt geschaut worden ist. Aber es kommt ja auch auf Verein zu Verein drauf an, weil der Tobi von letzter Folge hat eben gemeint, bei Bayern war der Druck verdammt hoch, als er in der Jugend war. Und da sind wir eben auf dieses mentale Thema gekommen, weil er dann jetzt ein Jahr bei Bayern war und das mental dann auch zu viel Druck war für ihn.
Ja, ich glaube jetzt in meinem Fall, ich hatte da vielleicht auch das Glück, also ich war ein Jahr früher in der Akademie mit dem Jahrgang über mir. Da war es dann halt so, ich war einfach froh, irgendwo da zu sein, habe dann auch echt für das sehr viel gespielt und habe da nicht so viel nachgedacht, weil ich jedes Training eh alles geben musste. Also da habe ich mir nicht viel vorgeworfen, weil viel mehr wäre nicht möglich gewesen. Und im Jahr drauf war bei mir halt schon, dass ich halt in meinem Jahrgang dann in Tirol mit bei den Besten war und da vielleicht der Druck auch nicht so extrem ist, wie wenn du auf der Position 11 oder sagen wir jetzt 9 bis 13, 14 bist, wo du jede Woche nur hoffst, bitte darf ich am Wochenende Startelf spielen, weil das war bei mir, also da bin ich auch froh drum, dass das, ich das Glück hatte, aber das war schon eigentlich bei mir ziemlich fix. Ich bin, glaube ich, nie in meinem Jahrgang auf der Bank gesessen. Und ich glaube, wenn du aber eher ein Spieler bist, der gerade so auf dem Schleudersitz sitzt, dann ist der mentale Druck auch wieder komplett was anderes. Und ich glaube, da hatte ich auch von der gesamten Herangehensweise einfach sehr viel Glück und bin da auch sehr froh.
Ja, definitiv. Und wie gesagt, deine Zeit ist ja relativ gut verlaufen, weil nach der Akademie bist du dann eben wieder zurück zu Innsbruck und warst so ein Zwischenspieler, sage ich mal, in den 5 Jahren, wo du dann noch da warst, zwischen erster und zweiter Mannschaft, hast jeweils 45 Einsätze in der zweiten gesammelt und 45 in der ersten. Wie war da dieser Unterschied für dich? Weil man hört ja auch immer wieder von jungen Spielern, die in der ersten mitspielen oder trainieren und dann runtergeschoben werden, dass sie das als Bestrafung gesehen haben, aber war das für dich dann eher so die Chance, jetzt kann ich doch mal 90 Minuten zeigen, was ich kann, oder war das für dich dann auch eher als junger Spieler, wo du sagst, ey, ich trainiere doch schon bei der ersten mit und spiele, warum muss ich jetzt bei der zweiten spielen?
Ja, also ich glaube, ich bin im Winter hochgezogen worden, da war ich 16, ich glaube, das war schon sehr, sehr jung und da war Wacker Innsbruck in der Bundesliga in der ersten und da waren Spieler wie Roman Wallner, der Nationalteamspieler war, der war schon Klasse-Spieler. Also das war schon auch einfach für mich unfassbar besonders, wenn ich da oben mittrainieren durfte. Und da war auch die Abmachung so, ich trainiere so viel wie möglich in der ersten Mannschaft mit und die Spiele spiele ich dann in der dritten Liga, das war Regionalliga. Ja, also mit 16 dann bei der ersten war schon herausfordernd, weil natürlich Top-Spieler, Roman Wallner war Nationalteamspieler, die waren alle so gut, da war auch die Abmachung, ich spiele bei der zweiten Mannschaft in der dritten österreichischen Liga und das war für mich auch top, weil es war, also das Training war mit der ersten Mannschaft, die Spiele hatte ich dann im Profibereich, also Profibereich, aber Erwachsenenbereich, davor war es ja nur Kinderfußball, sage ich jetzt mal. Und das war dann schon auch was Gutes, weil ich habe dann meistens wirklich die 90 Minuten immer bekommen, außer es ja funktionierte mal ein Spiel nicht oder was auch immer, dann kommt man natürlich raus, aber im Großen und Ganzen habe ich da meine Spielzeit immer gehabt. Und dann sind wir abgestiegen, also ich habe da eh nicht gespielt, aber dann sind wir runtergegangen und dann haben wir halt wirklich auch gute Spieler geholt, wie Jürgen Säumel. Der war auch in der Serie A, war auch, glaube ich, bei Bochum, wenn ich mich nicht täusche. Andreas Hölzl, der war Kapitän im österreichischen Nationalteam, den haben wir von Sturm Graz geholt und das waren schon super Spieler auch und da bin ich dann immer mehr reingekommen. Und dann im Jahr drauf habe ich eigentlich wirklich viel gespielt und dann kam aber der erste Kreuzbandriss und dann kam so ein bisschen eine schwere Zeit, weil dann bin ich nach 8 Monaten wieder zurückgekommen, war wieder 2 Wochen wirklich gut im Training drin und dann hat der Trainer mich belohnen wollen und ja, nach 3 Minuten nach der Einwechslung hat mir einer ins Knie getreten und das Kreuzband war wieder durch und ja, das war dann schon deprimierend, aber dann wusste ich auch, okay, ich muss mich zurückkämpfen, weil ich glaube 6 Monate später war dann die U19-Europameisterschaft, die wollte ich unbedingt spielen. Und hab's dann auch geschafft, bin fit geworden, hab die EM auch gespielt, war in allen 3 Spielen auch am Platz. Und ja, und dann, ja, war's eigentlich dann eine Saison wirklich gut. Dann kam ein neuer Trainer, da war's anfangs auch gut, da war ich noch im Bundesheer und also beim Militär in Österreich, das wir auch verpflichtend machen mussten. Das ging aber eigentlich ganz gut und dann war ein schwierigeres Jahr und genau, aber eigentlich die Zeit war wirklich gut. Hab natürlich auch als für meine Persönlichkeit und ja, mein Leben viel mitnehmen können und bin da schon sehr, sehr dankbar. Und ist natürlich mein erster Verein, mein Jugendclub und natürlich einer meiner Lieblingsvereine.
Ja, klar, definitiv. Aber da hast du ja in deinem jungen Alter schon relativ viel erlebt. Ich meine, mit 16 in die erste Mannschaft hochgezogen werden, ist, glaube ich, nicht gang und gäbe in der damaligen Zeit. Heutzutage trainieren sie ja mit 15 schon bei der ersten mit und spielen ja mit 16 das erste Mal. Aber in der damaligen Zeit ist es ja eher nicht so gang und gäbe gewesen, weil da hat man noch eher auf den kurzfristigen Erfolg mit den Alten gesetzt. Aber dann konntest du sagen, ey, ich habe schon relativ viel erlebt mit 16. Das mit dem Kreuzbandriss ist richtig krass, sag ich mal, in dem jungen Alter vor allem. Und erinnert mich jetzt an meinen Podcast-Kollegen, an den Nils, der auch einen Kreuzbandriss hatte, dann wieder langsam ins Training eingestiegen ist, auf den Ball getreten ist. Er durfte ja noch nicht mal spielen, sondern ist nur auf den Ball getreten, weggeknickt, Kreuzbandriss, also wieder gerissen. Der ist jetzt seit ungefähr 2 Jahren raus. Und also ich glaube, das kann man mit deiner Geschichte vergleichen, nur der Unterschied ist, dass du ein Profifußballer bist und eher Amateurfußballer.
Ja, ich glaube, das ist immer sehr mühsam, weil so eine Reha ist natürlich extrem, so mental und auch ja, körperlich belastend. Man weiß, man will fit werden, man muss dann, also man tut's gern, aber man muss dann immer die Spiele der Mannschaft anschauen und denkt sich nur, eigentlich würde ich selbst gern spielen. Also da immer nur zuschauen, tut dann schon weh. Und so ein Kreuzband, das zieht sich halt extrem. Man hat am Anfang super Fortschritte und denkt sich die ersten 2, 2,5 Monate, boah, es geht super voran. Und dann steht man einfach und das ist schon wirklich deprimierend. Und wenn du es dann direkt wieder hast, ich glaube, das ist dann auch egal, auf was für ein Niveau man spielt oder auch was für einen Sport man macht und in welcher Leistungsklasse, ist einfach, ja, man macht ja trotzdem das, was man liebt und es tut dann einfach weh, wenn man dann so rausgerissen wird und es lässt einen dann schon auch oft zweifeln, weil man ja eine erste Reha hatte, man denkt, die war gut, es hat funktioniert und hat es dann am Ende ja doch nicht und dann, ja, überlegt man auch, mache ich es wieder gleich, gehe ich woanders zur Therapie, was auch immer und vielleicht zerdenkt man dann auch viel und ich tut mir natürlich auch vielen mega leid, weil ich glaube, das sind immer die Momente, wo man dann sich auch oft, auch wenn es eigentlich nicht so ist, aber ziemlich alleine fühlt, weil man weiß, ja, durch die ganzen Sachen, Reha etc., muss man ja doch auch wieder selbst durch.
Ja, definitiv. Ich meine, jetzt ist er schon in der Reha-Phase und Aufbauphase. Also ich denke, in ein paar Monaten kann er auch wieder spielen. Er ist ja 2002er Jahrgang, also noch ein gutes Stück jünger wie wir beide. Also ich bin noch mal ein ganzes Stück älter. Aber der hat seinen Körper ja, glaube ich, noch erholungsbesser als bei mir zum Beispiel. Ich glaube, wenn ich jetzt umknicken würde, ich hätte einen Bänderriss und ich wäre erstmal ein Jahr raus. Mit über 30 fängt es ja an. Aber du hast noch ein Jahr.
Ja, ich weiß.
Und glaub mir, ab 30 wirst du anders denken.
Ja, das glaube ich auf alle Fälle. Von dem her ist es gut, dass er dann doch auch noch jung ist. Ich glaube, natürlich auch, wenn man es mit 30 hat, kenne ich auch viele Beispiele, die dann sich wirklich gut zurückkämpfen konnten. Ich glaube, wenn man was unbedingt will, dann kann man es auch immer schaffen. Und in dem Fall hat er ja auch trotzdem noch die guten Jahre vor sich. Und ich nur mir das eine. Aber nein, ich glaube, was man dann im Nachgang, ich glaube, das wird er jetzt auch nicht so sehen können in dem Moment, aber in ein paar Jahren und auch bei zukünftigen Wehwehchen, sage ich mal, würde er sehen, dass er damit wahrscheinlich ganz anders umgehen kann, weil man ganz andere Blickweisen auf Verletzungen und auf seinen Körper hat. Ich glaube, ich habe meinen Körper so gut dadurch kennengelernt, dass ich jetzt mit vielen Dingen, wo andere wahrscheinlich wirklich Probleme hätten, komme ich schon klar mit und kann mir da auch irgendwie selbst helfen und dann wahrscheinlich bei Dingen am Platz stehen, wo andere das vielleicht nicht hinbekommen würden, einfach weil ich meinen Körper durch die Verletzungen auch kennenlernen musste.
Ja klar, definitiv, definitiv. Und er ist da ja trotzdem richtig gut eigentlich schon damit umgegangen. Aber wir wollen natürlich jetzt nicht zu negativ drüber bleiben. Deswegen wollte ich sagen, du bist ja nach 5 Jahren Herrenfußball bei Wacker Innsbruck, wurdest du zur Austria Lustenau verliehen. Für ein halbes Jahr. Wie war es da für dich? Warum hast du dann auf einmal, hat der Verein dann zu dir gesagt, hey Simon, wir leihen dich jetzt mal aus, dass du Spielpraxis bekommst, oder hast du selber gesagt, es wird mal so langer Zeit Innsbruck mit der Akademie und Jugend für Fußball und jetzt 5 Jahre Herrenbereich, Zeit, dass ich mal was Neues sehe?
Ja, so vom Verein war das eigentlich gar nicht der Wunsch, das wollten die eigentlich auch nicht. Ich habe nur gemerkt, dass ich mit dem damaligen Trainer, ja, dass das nicht so ganz funktioniert hat und ich da auch nicht gesehen hätte, wie ich da jetzt so viel mehr Spielzeit haben sollte und mir meine Rolle jetzt nicht so gepasst hat und ich dann einfach für mich wollte oder auch gedacht hat, ich will mehr Fußball spielen, ich will mehr Zeit am Platz haben und dann von mir aus auch auf sie zugegangen bin und darum gebeten habe, dass ich ja die Laie dass die Leihe stattfindet und ich zu Austria Lustenau gehen darf, weil ich mit dem Trainer gute Gespräche hatte und da eigentlich ein sehr gutes Gefühl hatte und deshalb kam dann auch die Entscheidung zur Leihe. Aber es ging schon von mir aus, weil das mein Wunsch war.
Also, okay, dann ging die Leihe von dir aus. Wie war das dann so vom Feeling her, auf einmal beim anderen Verein zu sein? Weil ich meine, wie ich ja schon gesagt habe, du warst echt, echt lange in Innsbruck, also mit Jugend, mit Akademie, mit Herrenbereich. Ich meine, du hast ja die ersten Jahre Fußball auf Profiniveau, sage ich mal, nichts anderes gesehen außer Innsbruck. Also jetzt mal intern. Auswärtsspiele hast du natürlich andere Vereine und andere Gegenden gesehen, aber ich meine jetzt vereinsintern eigentlich nur Innsbruck. Wie war das auf einmal für dich als Innsbrucker Junge, auf einmal ein komplett anderes Vereinsleben zu sehen?
Ja, es war schon sehr komisch. Also an dem Tag, wo ich da hingefahren bin, habe ich mir auch gedacht, so, puh, was mache ich da eigentlich? Hat sich schon ein bisschen falsch angefühlt, weil ich ja davor doch eben jahrelang denselben Weg hatte. Und dort natürlich, der Verein dort ist kleiner, die Infrastruktur ist nicht vergleichbar. Aber ich habe es einfach für mich so ein bisschen als Chance gesehen, einfach viel zu spielen. Und deswegen war es mir wichtig und da war ich auch sehr hungrig und sehr motiviert und ein guter Freund von mir hat dort gespielt zu der Zeit und dann war der Einstieg natürlich auch viel leichter.
Und für dich war dann der Einstieg auch so gut, dass du nach deiner Leihe fest zur Lustenau gewechselt bist. Wie war es denn auf einmal wirklich zu wissen, hey, erst war es eine Leihe, da wusstest du ja, du kommst definitiv zurück, wenn es nicht klappt. Aber dann auf einmal wirklich diesen Step zu machen, bei Wacker nicht mehr zu sein, sondern wirklich ein fester Spieler von Lustenau zu sein.
Ja, also ich muss dazu anfügen, ich bin nach der Leihe schon nochmal zurück zu Wacker. Da war ich noch ein Jahr bei Wacker, aber dann hat es geklappt, dass ich dann zu Lustenau gegangen bin. Und da war dann auch mein Vertrag bei Wacker aus und da war damals auch die bewusste Entscheidung, dass ich auch was Neues sehen will und machen will. Und dann hat es mit Lustenau eigentlich ganz gut gepasst.
Und da kann man ja sagen, du hast dann 20 Einsätze gehabt, damals wettbewerbsübergreifend. Aber bist ja dann noch zum SV Hauern gewechselt in der gleichen Saison, wenn ich mich nicht komplett verlese in meinen Infos. Wie kam es
Genau.
denn dazu? Weil du hast ja gerade zu mir gemeint, ja, dann ist es ja endlich geklappt, dass ich fest wechsle. Und dann verlässt du Lustenau wieder und gehst zu Horn.
Ja, also es war, glaube ich, eine sehr schwierige Situation, weil ich bin von Wacker Innsbruck damals ja nur ausgeliehen gewesen. Dann war ich eine ganze Saison wieder bei Wacker und dann war ich quasi vertragslos. Aber man hat ja diese Ausbildungsentschädigung, die Vereine ja zahlen müssen, wenn du unter, glaube ich, 23 bist, was bei mir damals noch der Fall war. Und da war es nicht so einfach mit dem damaligen Geschäftsführer, der von Wacker, der hat da schon viel, viel in die Richtung gearbeitet, dass ja Transfers nicht waren. Ich war mit meinem Berater dann am Ende auch so unzufrieden, weil eigentlich ziemlich nichts funktioniert hat, dass ich dann auch die Berater gewechselt habe zu denen, wo ich jetzt bin, wo ich auch sehr dankbar für bin. Und dann nach langem Hin und Her auch mit dem Präsidenten von Wacker, der damals Gerhard Stocker, der ein super Mensch ist, habe ich es dann hinbekommen, dass ich da hingehen durfte. Allerdings war das auf das aufgebaut, dass ich jetzt auch nur eigentlich bis Winter dort bleiben konnte, weil sonst gewisse Dinge gegriffen hätten, wie auch immer vertragliche. Ja, und die vertraglichen Dinge, das war eben etwas kompliziert, weshalb ich auch nur dieses halbe Jahr dort sein durfte und nicht länger. Und ja, dann war für mich klar, weil ich in der Zwischenzeit zwischen den ersten zwei Kreuzbändern, also eigentlich bei der ersten Leihe zu Lustenau, habe ich mir auf dem anderen Knie das Kreuzband gerissen und dies aber konservativ ja, behandelt und bin auch sehr froh drum, weil das ist perfekt und fühlt sich super an und habe null Probleme. Und dadurch war aber klar, ich muss 1,5 Jahre mal einfach konstant jedes Spiel 90 spielen. Und dann kam der Schritt eben zu Horn, um durch die Spielzeit dort und die Vielzahl an Spielen auch wieder attraktiv für andere Vereine zu werden.
Definitiv. Und so macht man sich ja attraktiv, wenn man auch viel spielt. Wie war denn dann die Umstellung auf einmal wieder jetzt wieder Vereinswechsel und dann neues Umfeld? Bist du da schnell reinkommen beim SV Horn oder hast du da wegen Eingewöhnungsprobleme oder Dauer gehabt?
Nein, ich bin eigentlich schnell reingekommen, habe da dort auch dann auf Anhieb dann auch immer gespielt. Also ich habe dort eigentlich eh alles gespielt. Hat auch gepasst. Ich glaube, das Gewöhnungsbedürftigste war die Gegend dort. Es ist für einen Tiroler, der die Berge gewohnt ist und ja, sag ich mal, in Vorarlberg ist dann ähnlich wie in Tirol viele Berge. Wenn du dann wirklich mal wo bist, wo weit und breit nichts zu sehen ist, das war schon sehr, sehr komisch. Also ich glaube, die Eingewöhnung war das Schwerste daran. Aber fußballerisch war es eigentlich kein Problem. Die Mannschaft war super, der Trainer war auch top und hat auch direkt Spaß gemacht.
Okay, glaube ich dir vor allem auch dann diese landschaftliche Umstellung. Ich meine, ich kenne ja Tirol nur von Bildern und das siehst du ja schon allein von der Innenstadt, die ganzen Berge, das ist schon malerisch und traumhaft, wenn du dann auf einmal so einen Kulturschock von der Umgebung her bekommst. Aber solange es fußballerisch lief, ich kann nur eine Anekdote und ich habe Horn einmal live spielen sehen. Das war gegen die SV Ried damals. Und der war schon gar nicht gut. Also ich weiß nicht, was das sogar in der Saison da war, da, ich müsste jetzt sogar nachgucken, da haben sie, hat Ried 3-0 daheim gewonnen. Aber ich kann dir die Saison leider nicht mehr sagen. Und das ist meine einzige Kontakt, was ich mit Horn habe. Aber wenn du meinst, dass es von der Mannschaft her top war, ist doch gut.
Na, also für mich war es top. Die Mannschaft war charakterlich super. Ich habe dort gewusst, die Spielwerten weitaus mehr Potenzial, was wir ausgeschöpft haben. Aber ich kann dich beruhigen, bei dem Spiel habe ich nicht gespielt. Ich habe mit Horn nie in Ried gespielt.
Ja, okay.
Also aber, da bin ich aus dem Schneider.
Ja, nee, weil das aber, war das einzigste Spiel, wo ich von Horn auch live gesehen habe, weil meine Kumpels aus Ried kommen aus der Ecke, also eher okay. aus Freienberg da, an der deutschen Grenze zu Passau. Und die haben meinen, komm, wir fahren nur eine halbe Stunde. Ich so, ja, wer fährt eine halbe Stunde? Ich oder ihr? Ihr habt alle keinen Führerschein. Bin ich, hab da Urlaub gemacht mit meiner Freundin damals, dann bin ich mit denen Jungs darüber gefahren. Und das Spiel war am Ende ganz cool, weil wir haben danach die Spieler auch noch im VIP-Bereich getroffen, weil die haben gesagt, ey, bevor die hochgehen, können wir mit denen quatschen, war ganz cool. Aber nie wieder fahre ich mit denen nach Ried. Nie wieder.
Ja, das kann ich auch verstehen.
Ich sag zu denen, Jungs, ich will nicht über die Autobahn fahren, ihr müsst mich lotsen. Ich kenne mich in Österreich nicht aus und habe hier kein Netz. Ja, ja, kein Problem. Mhm. Im Endeffekt haben wir 2,5 Stunden von Ried wieder nach Deutschland, nach Passau gebraucht. Für eine Strecke von einer halben Stunde, weil die beiden nur am Handy geschaut haben und ich irgendwie durch die Reden gefahren bin.
Ja, okay. Aber diese Wege dort sind auch schon gemein, muss man sagen.
Vor allem, wenn man sich nicht auskennt und keine Zeit.
Wenn man sich nicht auskennt, ist echt schwer. Also ich würde mich da auch verirren.
Gut, dann Horn. Jetzt kommen wir schon zu dem eigentlich. Jetzt der Wechsel zu Linz. Wie kam es denn da dazu?
Da war ich tatsächlich gerade in München mit dem Lukas Scholl, weil mit dem habe ich in Horn gespielt. Da waren wir auf einem Café und dann habe ich den Anruf bekommen von dem Sportdirektor, Dino Wavra, also der hat meinen Berater kontaktiert und dann mich angerufen und hat mit mir geredet und gefragt, ob ich es mir vorstellen kann und was sein Plan ist und was er in mir sieht. Und da habe ich dann sehr schnell ein gutes Gefühl gehabt und bin dann, glaube ich, 3 Tage später in Linz gewesen und dann auch dort geblieben.
Ja, und für dich war es ja auch sehr, sehr erfolgreich, wie wir ja auch schon ziemlich am Anfang vom Podcast besprochen haben. Du warst dann ganze 5 Jahre in Linz, hast insgesamt knapp 140 Spiele gemacht für die erste Mannschaft, 7 Tore und war eigentlich eine verdammt erfolgreiche Zeit mit dem Aufstieg in die erste Liga. Noch dazu dann die Top 6 im zweiten Jahr. Und eigentlich hast du alles erlebt in Linz, was ein Fußballer eigentlich erleben kann. Aufstieg, geile Aufstiegssaison, dann vor allem auch gegen den Abstiegskampf, dann auf einmal in der Meister-Playoffs-Runde und jetzt letzte Saison den knappen Abstieg, aber wo auch Emotionen, glaube ich, durch dich durchgegangen sind, wo du, glaube ich, wenn du so in deine Kindheitstage zurückdenkst, niemals gedacht hättest, dass du das alles so erlebst.
Na, das stimmt. Also ich glaube, die 5 Jahre... auch wenn ich jetzt zurückblicke, natürlich der Abstieg war, tut weh und war natürlich ein sehr negatives Erlebnis. Aber ich glaube, die 5 Jahre sind grundauf positiv und sind schon mega Erinnerungen, die man da auch gewinnen hat dürfen. Ich glaube, das ist schon ein Privileg auch, wenn man dann einen Aufstieg feiert. Vor allem, das war auch sehr emotional, weil Punkte gleich, wir haben gewinnen müssen. GAK hat nicht gewinnen dürfen. Wir haben das dann so, also wir haben unser Spiel gerade und gerade hinbekommen, sage ich jetzt mal. Der GAK hat es gerade und gerade nicht hinbekommen, so haben wir dann nach dem Match nur 5 Minuten aufs Handy schauen müssen, dann haben wir gesehen, wir haben es wirklich geschafft. Das war schon Wahnsinn. Dann die Zeit in der Bundesliga war so oder so top, weil ich glaube, wir haben das über große Strecken richtig gut gemacht. Ich sag auch in der letzten Saison über viele Teile richtig gut gemacht und ja, es sind schon Erinnerungen, von denen man als Kind schon träumt, ja.
Definitiv. Und jetzt sind wir schon am Ende vom Teil 2 angekommen. Jetzt kommen wir in Teil 3. Die meisten Fragen, habe ich gerade nebenbei geschaut, haben wir während der 45 Minuten Aufnahmezeit schon beantwortet. Aber ein paar Sachen sind natürlich noch offen. So Standardfloskeln und ein paar Fragen von unserer Seite noch. Aber fangen wir einfach mal mit den Standardfloskeln an. Was war denn als Kind oder vielleicht heute noch dein Lieblingsverein?
Arsenal London.
Es gibt nur eine Mannschaft in London, aber die ist nicht rot.
Arsenal. Arsenal. Ganz klar rot.
Aber wenigstens sagst du mal eine andere Mannschaft als der FC Bayern München.
Nee, das, also ich glaube damals habe ich es vor allem richtig cool gefunden mit Ori und den ganzen Jungs, dann später auch, ich glaube, ich bin da immer dabei geblieben und ich glaube, das ist dann schon auch, es hat oft geschmerzt, Arsenal-Fan zu sein, aber man hofft immer auf gute Zeiten und jetzt war zumindest eine gute Zeit jetzt wieder mal da.
Die letzten Jahre sind doch relativ gut. Also als
genau,
Tottenham-Sympathisant tut mir das in der Seele weh und im Herzen weh. Aber ich meine, ich habe ja natürlich auch Arsenal-Spiele geguckt und hochverdient, dass am Ende des Tages die Meisterschaft rausgesprungen ist.
Ja, es ist halt natürlich, man fiebert da schon auf seine eigene Art und Weise dann mit als Fan. Ist schon ganz cool und natürlich macht es auch mehr Spaß, wenn man mal gut drauf ist, wie die Jahre davor, wo man dann in der Europa League, wenn überhaupt, war und ja, viele Spiele dann schon enttäuschend gespielt hat. Das ist jetzt schon mal cool, dass auch die Phase mal wieder da ist. Aber das würde ich sagen, war schon immer so mein Lieblingsverein.
Ja, perfekt. Dann was wäre oder war dein Lieblingsspieler bzw. Vorbild, Idol damals oder vielleicht heute noch?
Früher Kaká. Ich glaube, das war schon für mich so einer, dem ich mit am liebsten zugeschaut habe. Und ja, so, ich glaube, was Lionel Messi macht, ist einfach bewundernswert. Schaut man einfach gern zu. Aber jetzt, dass ich jetzt so ein richtiges Vorbild noch habe, ist jetzt nicht mehr so der Fall. Aber es gibt wirklich genügend Spieler, denen man gern zuschaut, weil es einfach das Magische da dabei ist. Und ich glaube, die zwei würden es dann auch gut zusammenfassen.
Ja, perfekt. Und ich meine, Kaká ist ja auch noch aus meiner Zeit. Also wir beide sind jetzt 4 Jahre auseinander. Ich bin 93er Jahrgang. Also wir hatten schon Glück, dass wir solche Spieler wie Juninho damals bei Olympique Lyon oder Kaká noch erleben durften. Und die heutige Jugend, ich glaube, wenn ich da mit meinen Jungs, die sind jetzt alle 13, 14, weil ich bin U15 Trainer, fragen würde, die Spieler von früher, die würden in YouTube erstmal googeln oder die würden erstmal googeln und schauen, wer das ist. Also wir hatten schon Glück mit solchen geilen Spielern.
Ja, also da waren schon super Typen dabei, ich glaube auch. Dann, wenn man jetzt bei den Spielen mal immer wieder sieht, welche ehemaligen Nazio-Spieler, so wie auch bei Spanien, was man da auf der Tribüne sieht und so, da kriegt man eh wieder so die Flashbacks dann an Xavi, Ramos und die ganzen. Ich glaube, das ist immer schön, wenn man die dann wieder sieht, weil die waren schon einfach beeindruckend. Und ich glaube auch so AC Milan damals, die Mannschaft beschreibt es auch ganz gut. Das war schon was Eigenes.
Definitiv. Dida, Cafu, Nesta und wie sie nicht alle hießen. Allein das legendäre Champions League-Finale gegen Liverpool damals.
Also ich glaube, wenn man das nicht gesehen hat, dann hat man wirklich was verpasst. Das war schon, wenn dieser Dudek dann auf einmal hält wie der beste Tormann aller Zeiten und so Sachen, das war schon magisch. Ich glaube, wenn man jetzt die Szenen oder die Highlights nochmal anschaut, kriegt man direkt wieder Gänsehaut.
Definitiv, definitiv. Und es ist schön, mal mit jemandem auch zu sprechen, der ungefähr mein Jahrgang ist, weil wenn ich, wie gesagt, wenn ich mit meinen Jungs rede, die schauen mich an. Ich meine, 2005 waren die Jungs noch nicht mal geboren, weil die alle 2012 geboren sind. Also die waren Wahnsinn, 2005 noch nicht mal geplant. Und mein Nils, der war 3.
Ja, das ist Wahnsinn. Ja, und wir haben noch die Tore im Kopf. Allein, keine Ahnung, Deutschland, Costa Rica, Philipp Lahm zieht von links rein, schießt ins lange Eck und die ganzen Dinge. Ich habe das alles noch vor Augen, aber das ist eh schön, wenn man da wieder mal zurückdenken kann.
Ich glaube, wenn ich meinem Kleinen in 2, 3 Jahren, wenn er so 5, 6 ist, mal erzähle, wie meine Zeit war mit Fußballern, der schaut mich an. Der feiert jetzt die heutigen. Also der ist jetzt 3 und ist Clubfan, das hat er von mir. Also er ist FC Nürnberg-Fan. Und er feiert halt sowas, wenn er einen Jan Reichert sieht, wenn er einen Club schauen darf und den Jan sieht, dann klatscht er, weil den Jan hat er schon 2, 3 Mal getroffen, auch privat.
Okay.
Und aber wenn ich ihn, glaube ich, von meiner Zeit erzähle, von den Fußballern, dann lacht er mich aus.
Ja, ich glaube, das kann man eh nicht ganz vergleichen, aber bei uns schwingt dann wahrscheinlich nur die Liebe zu dem alten Fußball auch irgendwo mit, weil es war einfach so pure Freude, so vom Gefühl her.
Definitiv. Und da gab es auch noch kein Instagram oder so, dass man sich da präsentiert, sondern da ging es wirklich noch um Fußball.
Das stimmt auf alle Fälle.
Gut, jetzt sind wir auch noch schön in der Vergangenheit geschwelgt. Jetzt kommt, habe ich noch zwei Fragen von unserer Seite her, weil wie gesagt, den größten Teil oder alles haben wir eigentlich beantwortet. Jetzt kommt Frage Nummer 1. Nenn uns deine Top 11. Ich möchte von dir ein System haben und 11 Spieler. Ist mir erwurscht, ob du Stars nimmst, ehemalige Stars, Mitspieler, Gegenspieler, wo du geil fandest oder dich selber mit einbaust. Hauptsache ein System und 11 Spieler.
Okay, dann nehme ich, glaube ich, Spieler, mit denen ich gespielt habe. Ich glaube, dann muss ich ein 4-4-2 nehmen. Wo im Tor, schwer, ich habe einige gute dabei gehabt. Aber ich glaube, der Tormann, der mich am meisten beeindruckt hat, von seiner Art einfach und seiner Aura, die Ausstrahlung, war Szabolcs Szafer. Der war damals auch bei Austria Wien richtig lange und ich habe in der Spätphase seiner Karriere mit ihm, da wo ich raufgezogen worden bin, trainieren dürfen und ein paar Testspiele spielen dürfen. Er hatte vom Gefühl her maximal einen Puls von 21, egal was war. Der war so abgebrüht und so cool und man hat immer gewusst, alles was aufs Tor kommt, hat er. Dann in der Linksverteidigung ist echt schwer, aber weil da jetzt die letzten Jahre ich gespielt habe, das ist echt schwer. Aber bei Wacker habe ich mit dem Christian Schilling zusammengespielt. Das hat richtig Spaß gemacht, weil da war ich noch eine Position vor ihm, da war ich links Mittelfeld und oder im Zentrum und er war echt ein richtig guter Spieler, der ihn immer richtig gut in Szene gesetzt hat und auch menschlich ein super Typ. Dann die Innenverteidigung, ist richtig schwer. Ich glaube, da würde ich nehmen den Dominik Baumgartner, der jetzt jahrelang Kapitän beim Wolfsberger AC war, dem sein Bruder ja der Homie vom österreichischen Nationalteam ist. Und also der bei Leipzig spielt. Der zweite Innenverteidiger, ja, würde ich jetzt aufgrund seiner Karriere, glaube ich, den Christoph Schösswender nehmen, der jetzt auch, mit dem habe ich noch bei Blau-Weiß gespielt und der ist jetzt Sportdirektor dort. Rechts hinten den Konrad Leimer, den war ich im Jugendnationalteam. Ich glaube, das ist eine gute Wahl, weil der spielt das jetzt auch auf höchstem Niveau. Da habe ich mal einen guten reingehauen. Die Doppel-6 würde ich gleich weitermachen mit Xaver Schlager und Jürgen Säumel. Den habe ich eh schon mal erwähnt. Der war auch Trainer von Sturm Graz danach. Der war, wo ich jung war, habe ich ein paar Mal neben ihm spielen dürfen und das war schon wirklich beeindruckend, wie gut er war, auch in den Trainings. Du warst schneller wie er, aber du hast den Ball nie bekommen. Das war schon Wahnsinn. Rechts Mittelfeld würde ich den Andi Hölzel nehmen, weil das war ganz lang bei Wacker, wo ich noch klein war und im Stadion war, mein Lieblingsspieler. Der hat immer so gelbe Tiempos angehabt, also irgendwelche Nikes, hat er immer angehabt, gelb-schwarze. Die wollte ich dann immer haben, aber die hat es nicht gegeben. Da war ich immer so traurig, weil ich wollte so sein wie er und habe dann wirklich später, dann, wo ich 17 war, mit ihm zusammenspielen dürfen. Und super Mensch, richtig lieb und das war aber wirklich sehr lang so bei Wacker, so jemand, wo ich so ein bisschen nachgeeifert habe. Links im Mittelfeld würde ich den Thomas Geuginger nehmen, mit dem habe ich jetzt bei Blau-Weiß gespielt. Der war jahrelang beim LASK und dann auch auf ein Auslandsabenteuer bei Osnabrück, glaube ich.
Ich glaube schon.
Der war also wirklich fußballerisch, sehr, sehr guter Spieler, auch menschlich. Jemand, mit dem ich mich gut verstehe und er hat direkt vor mir gespielt, also wir haben auf der linken Seite da meistens werken dürfen und das hat schon Spaß gemacht mit ihm und glaube, von der Qualität her gehört er da auf alle Fälle in die Elf. Und der Doppelsturm ist auch schwer, weil es gibt einige wirklich gute Stürmer, mit denen ich spielen habe dürfen. Aber ich glaube, Ronny Waldo, muss man nicht viel zu sagen. In Österreich, glaube ich, hat er seinen Namen aller Ehren wert gemacht. Jetzt 37 und spielt immer noch und trifft immer noch vor allem. Mit dem habe ich in Lustenau gespielt und dann, glaube ich, 4 Jahre bei Blau-Weiß. Also guter Freund, mit dem habe ich so lange zusammengespielt und der hat gefühlt so viele Tore gemacht. Und auch in der Saison, glaube ich, von meinen 5 Assists hat 4 er reingehaut. Also der hat meine Statistik dann schon auch immer mit befeuert mit seinen Toren. Und der zweite Stürmer, also es gibt einen, den müsste ich eigentlich nennen, das ist Marco Siverio Toro, das ist einer meiner besten Freunde, mit dem war ich in Horn, das ist ein unfassbarer Spieler, aber aufgrund dessen, wie gut der andere ist, muss ich den Patrick Ehler nehmen, weil zu meiner Zeit bei Wacker war der Torschützenkönig und bester Spieler der Saison und er hat Tore geschossen, wo ich am Platz war, die kann man gar nicht schießen, also es waren Tore dabei, die sind unmenschlich, der hat also wirklich den härtesten Schuss, den ich je gesehen habe, platziert, der hat Tore von überall gemacht, der ist dann von Innsbruck nach Nancy gegangen, also jeder, der ein Wahnsinnstor sehen will, kann ja in YouTube eingeben, Patrick Ehler, Nancy, Freistoßtor, da hat er gefühlt vom Mittelkreis, hat er den Ball reingehaut und du siehst den Ball nicht mal, also das ist Wahnsinn und ja, das glaube ich, wäre meine Elf.
Deine Elf hört sich aber auch verdammt gut an und ich kenne 90%, 95%, ich kenne eigentlich alle, das, was mich eigentlich verwundert, aber ich bin ja doch ein richtiger Fußballfreak. Aber stabile Elf, ich glaube, in der heutigen Zeit könnte sie sogar in der Bundesliga, also in Österreich, glaube ich, relativ oben mitspielen.
Denke ich auch, ja, also von der Qualität schon super Mannschaft.
Und du stehst dann als Coach an der Außenlinie.
Ja, ich sitze so halb rechts auf der Bank. Neben mir hat noch der Ersatztorm am Platz und dann schaue ich denen mal zu.
Perfekt, dann kommen wir zur Abschlussfrage. Und da kannst du jetzt auch dir wieder was überlegen, weil ich möchte von dir einen Gast hören, den du uns empfehlen würdest.
Ich hätte da 2 im Kopf, wo ich wüsste, es kann interessant sein. Jetzt die Frage an dich, willst du wieder in dein Heimatland kommen oder willst du auch in Österreich rumwandern?
Wir sind offen für alles. Ich glaube, wenn du mal unsere ganzen, also wenn du Spotify hast und unsere ganzen Gäste durchgehst, haben wir schon sehr, sehr, sehr viele Österreicher und ich glaube, wir lieben das, unser Nachbarland.
Okay, dann würde ich da sogar 2 geben. Beide super Jungs. Einer ist der Tobias Koch, der war lange bei Blau-Weiß Linz, jetzt beim GAK. Ist ein sehr guter Freund von mir. Hat auch einiges miterlebt mit Klagenfurt und jetzt auch GAK und auch früher Sturm Graz. Und der zweite, das ist dann ein Deutscher, der Oliver Wehling, der ist jetzt bei Ulm. Der war auch bei Blau-Weiß Linz und der hat, glaube ich, einen auch spannenden Weg gemacht und hat auch echt nicht so einfache Zeiten hinter sich gehabt, aber ist jemand, der immer mit einem Lächeln hervorgeht und menschlich echt einwandfrei ist. Ich glaube, die 2 könnt ihr empfehlen.
Perfekt, und lustigerweise bin ich mit dem Pressesprecher von Ulm eigentlich schon sehr, sehr dicke, weil wir auch schon ein paar Jungs aus Ulm hatten. Also okay. Ist das dann auch schon perfekt. Genau wie ich damals der Lena gesagt habe, als sie dich empfohlen hat. Ja. Ich bin mit eurer Pressesprecherin von Lenz per Du mittlerweile, weil ich schon so oft mit ihr geschrieben habe, mit möglichen Gästen.
Okay, ja, top. Na, ja, das finde ich auch alle nett, muss
man sagen. Wir hatten ja auch schon den einen oder anderen von Blau-Weiß Lenz, also
ja, weißt du, dieser Simon Seidel war,
Simon oder? Seidel war, dann Christopher Cefko, der war ja, genau. Aber in seiner Klagenfurter Zeit bei uns zu Gast. Dann hatten wir die Almedina Sisic.
Sisic, stimmt.
Und die hatten wir zu Gast. Dann Julia Zangerl, aber damals, bevor sie in die USA gegangen ist, die war ja bei Blau, ja. Ist ja bei, auch bei Blau-Weiß Linz.
Die ist, glaube ich, immer noch, ja.
Ja, wieder. Ja, und wir sind jetzt weiterhin in Kontakt mit ihr, eben auch wegen Michi Kölner. Und damals ging es ja leider nicht, weil ihr ja, wie wir ja gehört haben, gegen den Abstieg gespielt haben, habt. Aber jetzt sind wir wieder im Kontakt, zwecks Michi.
Ja, perfekt.
Ja gut, jetzt würde ich sagen, haben wir jetzt knapp eine Stunde aufgenommen. Das ist die perfekte Länge, würde ich sagen. Und jetzt gehören dir als Gast die letzten Worte.
Ja, danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Hat mich riesig gefreut. Und ich glaube, an alle da draußen, hört es immer rein. Ich glaube, hört man immer spannende Sachen über Spieler, die vielleicht auch, ja, Sachen zu erzählen haben, die man im ersten Blick nicht immer sieht. Und ich glaube, ist für jeden was dabei.
10,49 Sekunden. Bis heute ist keine Frau der Welt schneller gelaufen. Florence Griffith Joyner wurde 1988 zur schnellsten Frau der Geschichte. Doch mit ihrem Weltrekord begann ein zweites Rennen. Ein Rennen gegen den Verdacht. War Flojo ihrer Zeit einfach voraus oder war ihr größter Triumph das Ergebnis von Doping? Beweise gab es nie. Trotzdem verstummten die Zweifel nicht. Nicht einmal nach ihrem frühen Tod, der im Gegenteil die Spekulation noch weiter anheizte. Warum wurde aus einer Ausnahmeathletin einer der umstrittensten Fälle der Sportgeschichte? Und warum werden außergewöhnliche Leistungen irgendwann selbst zum Verdachtsmoment? Der neue Fall bei Tatort Sport auf meinsportpodcast.de.
Football Chaos, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.